SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Papst Franziskus wird am Samstag um 10 Uhr bzw. ab 10 Uhr beerdigt, und zwar in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom, seiner Lieblingskirche, wie wir schon gehört haben. Gestern ist der Papst im Alter von 88 Jahren gestorben. Und das setzt nun einiges in Gang. Darüber spreche ich mit Christian Otterbach aus der SR Kirchenredaktion. Herr Christian, ab morgen können Gläubige am offenen Sarg Abschied nehmen. Ist das üblich?
Das ist tatsächlich üblich im Vatikan, auch bei verstorbenen Päpsten, dass sie nochmal aufgebahrt werden im Petersdom. Bei Franziskus ist es etwas schlichter, als es bisher war. Bisher wurden die Päpste auf einem sogenannten Katafalk, einer Totenbahre, aufgebahrt. Franziskus hat verfügt, er möchte in einem einfachen Sarg liegen, der auch einfacher ist als die Särge der bisherigen verstorbenen Päpste. Also er bleibt sich im Tod auch noch treu und sagt, es geht auch schlichter.
Typisch Franziskus. Jeder, der möchte, kann in den Petersdom gehen und dort Abschied nehmen. Wie geht's denn danach dann weiter, nach der Beisetzung?
Eigentlich geht es jetzt schon los. Also jetzt, ab jetzt treffen die Kardinäle aus der ganzen Welt in Rom ein, sind alle schon eingeladen worden. Und ab jetzt gibt es jeden Morgen eine Art Generalversammlung der Kardinäle. Und dort beginnen schon die Gespräche nicht nur um die Organisation des Konklave, sondern wahrscheinlich auch schon die Zwischengespräche. Wie wird das Konklave ablaufen? Gibt es Favoriten und so weiter? Also das heißt, es wird jetzt alles organisiert. Und frühestens nach 12, spätestens nach 20 Tagen nach dem Tod des Papstes, muss das Konklave in der Sixtinischen Kapelle beginnen. Und das wird jetzt vorbereitet. Aber da man in der katholischen Kirche da zwei Jahrtausende Übung hat, ist es also eigentlich Routine, was jetzt passiert.
Das kennen ja viele von uns noch, damals als Papst Benedikt gewählt wurde oder halt auch als Papst Franziskus gewählt wurde. Wer steht denn jetzt als sein Nachfolger in den Startlöchern?
Da gibt es mit Sicherheit viele. Es werden ab jetzt die Listen gehandelt der möglichen Papabile. Dann gibt es die Journalistinnen und Journalisten in Rom, die sogenannten Vatikanisti, die jetzt ihre Hochzeit erleben, die jetzt fein spekulieren können. Es gibt viele Namen. Da gibt es Pietro Parolin, der jetzt schon sozusagen die Nummer 2 hinter Franziskus im Vatikan war, der genannt wurde. Es gibt auch einen Namen aus der Großregion, der auf der erweiterten Liste steht. Das ist Jean-Claude Hollerich, der Erzbischof von Luxemburg und Kardinal. Da gibt es viele Namen. Aber ich glaube, wer jetzt hingehen würde und sagen würde, ich weiß, wer es wird, der lügt.
Franziskus galt ja als liberaler Papst, hat vieles anders gemacht als seine Vorgänger. Was glaubst du, aus welchem Lager könnte denn da sein Nachfolger kommen?
Das ist jetzt die entscheidende Frage, und ich glaube, diese Lager, die werden sich jetzt schon in Stellung bringen. Es kommt weniger darauf an, ob der nächste Papst aus Europa, aus Asien, aus Afrika oder aus Amerika kommt, sondern tatsächlich wird es ein konservativer sein oder wird es ein progressiver sein. Und auch das ist in der katholischen Kirche ein bisschen kompliziert, weil man kann als Bischof durchaus gesellschaftspolitisch sehr konservativ und gleichzeitig sozialpolitisch sehr, sehr progressiv sein. So war es Franziskus ja auch. Also von daher müssen wir uns hier in Deutschland, glaube ich, von unseren üblichen Schemata ein bisschen lösen und einfach abwarten, wer das da wird und wie dieser Mann dann tatsächlich, weil das ist die einzige Gewissheit, es wird ein Mann sein, wie dieser Mann sich dann tatsächlich positioniert, wenn er denn mal gewählt ist.
Vielen Dank, Christian. Die katholische Welt trauert. Der Papst wird am Samstag um 10 Uhr beigesetzt. Ab morgen ist er im Petersdom aufgebahrt, sodass sich die Gläubigen von ihm verabschieden können. Was wäre Ostern ohne schöne blühende Bäume? Ne? Kirsche zum Beispiel, Magnolie ist jetzt schon rum. Vielleicht waren Sie ja auch in Ihrem Garten und haben sich die Blütenpracht an den Bäumen angeguckt. Nicht nur, weil sie im Frühjahr so schön blühen, müssen wir natürlich unsere Bäume schützen, sondern auch, weil sie zum Beispiel die Luftqualität verbessern, Schatten spenden, CO2 binden und. Deswegen gucken wir heute drauf, was die Gemeinden im Saarland tun, um die Bäume zu schützen. SR3-Reporterin Lisa Krauser ist bei mir. Ja, wie sieht's denn da aus?
Ja, ein wichtiges Instrument, um den Baumbestand in den Gemeinden und in den Städten im Saarland zu schützen, ist eine Baumschutzsatzung. Da wird geregelt, dass Bäume, vor allem ältere und größere, nicht einfach so gefällt, beschädigt oder stark zurückgeschnitten werden dürfen. Die legt dann zum Beispiel fest, ab welchem Stammumfang oder welcher Höhe Bäume geschützt sind und ab wann die Gemeinde das genehmigen muss, wenn jemand zum Beispiel bei sich im Garten einen Baum fällen will.
Aber heißt das denn, wenn ich zum Beispiel bei mir in meinem eigenen Garten einen Baum fällen will, muss ich mich erstmal informieren? Also wie das mit der Baumschutzsatzung in der Gemeinde aussieht?
Das solltest du. Einige unserer Hörerinnen und Hörer werden aber feststellen, dass sie keine Baumschutzsatzung in ihrer Gemeinde finden, weil nicht alle Städte und Gemeinden im Saarland eine haben. Laut einer SR-Umfrage bei den Kommunen haben 27 und damit mehr als die Hälfte der Kommunen im Saarland derzeit keine Baumschutzsatzung. Aus unterschiedlichen Gründen. Viele Gemeinden wie zum Beispiel Weißkirchen, Nohfelden oder Illingen sehen einfach keine Notwendigkeit, so eine Regelung einzuführen. Da heißt es, die Bevölkerung, die sei ausreichend für den Schutz Schutz der Natur sensibilisiert. Auch andere Kommunen wollen lieber aufklären statt verbieten. St. Ingbert zum Beispiel teilt mit, man will die Leute nicht in ihrer persönlichen Freiheit im privaten Umfeld in ihrem eigenen Garten einschränken. Manche Kommunen sagen auch, der bürokratische Aufwand ist zu hoch im Verhältnis zum Nutzen, zum Beispiel in Neunkirchen. Die verweist unter anderem auch darauf, dass es bisher nur in Einzelfällen Probleme mit willkürlichen Baumfällungen in Neunkirchen gegeben habe.
Aber trotzdem gibt es ja sicher gute Gründe, um so eine Baumschutzsatzung einzuführen. Ich sage nur Stichwort Steingärten.
Genau. In Dillingen, Homburg, Püttlingen, Saarbrücken, Saarlouis, Sulzbach und Völklingen gilt zum Beispiel deshalb auch eine Baumschutzsatzung. Auch manche, allerdings wenige Gemeinden auf dem Land haben eine. Kleinblittersdorf, Riegelsberg, Überherrn und Buß zum Beispiel. Ja, und dass die so eine Satzung haben, begründen alle ähnlich. Sie soll zum Schutz und zur Pflege der Natur beitragen. Die Stadt Homburg betont auch, wie wichtig ihr eine grüne Innenstadt ist. Als Schattenspender und als Temperatursenker, ne, freut man sich im Hochsommer drüber. Da, wo es eine Satzung gibt, sollte man als Privatperson aber auf jeden Fall also reinschauen. Denn wenn man gegen eine Baumschutzsatzung verstößt, dann kann die Kommune Ersatzpflanzungen oder Ausgleichszahlungen anordnen. Und im Zweifel kann es auch eine saftige Geldstrafe geben. Mhm. Bis zu 50.000 Euro hieß es dann aus manchen Kommunen. Also viele Bäume sind zwar auch ausgenommen, zum Beispiel die meisten Obstbäume und zum Teil auch Nadelbäume. Und es gibt auch Ausnahmeregelungen, wenn zum Beispiel ein Baum kaputt ist oder umzustürzen droht, klar. Im Moment übrigens gilt sowieso Finger weg von den Bäumen. Wir haben seit Anfang März bis Ende September Brut- und Setzzeit. Das heißt, auch da, wo es keine Baumschutzsatzung gibt, gilt solange nur schonenden Form- und Pflegeschnitte sind erlaubt.
Vielen Dank, Lisa Krauser. Wie schützen die Gemeinden und Städte im Saarland die Bäume? Zum Teil mit einer Satzung, wie wir gehört haben. Also informieren Sie sich, bevor Sie im eigenen Garten fällen. Irgendwann kommen sie alle zurück. Das ist ein Satz, den man im Saarland vor allem besonders oft hört. Und tatsächlich, wir alle kennen Saarländerinnen und Saarländer, die irgendwann weggegangen und wieder heimgekehrt sind. Wir haben in den letzten Tagen ja schon viele Beispiele von solchen Saarländern gehört, die zurückgekommen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. So wie Simone und Lars. Ihnen haben 12 Jahre Berlin irgendwann gereicht. Warum? Das haben sie SR3-Reporterin Johanna Hitschler erzählt.
Lars und Simone. Die beiden verbindet eine lange Geschichte. Ein Paar sind sie seit 14 Jahren. Die beiden kennen sich allerdings schon seit ihrer Einschulung. Während ihrer Schulzeit verlieren sie sich aus den Augen und erst nach dem Abi treffen sie sich durch Zufall wieder und kommen zusammen. Allerdings steht für Simone damals schon fest:
Ich muss raus. Ich muss raus aus dem Saarland. Das ist mir zu klein, das ist mir zu, weiß ich nicht, ich wollte die weite Welt sehen und dann ist die weite Welt dann Mannheim gewesen, weil ich dann dort studiert habe.
Während Simone in Mannheim studiert, jobbt Lars bei Ford und an einer Tankstelle, bis er plötzlich ein Angebot bekommt.
Dann hatte ich aber damals die Option, nach Berlin zu gehen und mich innerhalb von 48 Stunden entscheiden, ob ich es mache oder nicht. Und habe mich dann dafür entschieden und bin dann mit 18 nach Berlin gezogen. Zunächst mal in ein 16-Personen-Hostel. Meine Mutter hat mich dafür 6 Euro die Nacht unterkommen lassen, weil in Berlin eine Wohnung finden war halt utopisch innerhalb von 48 Stunden. Und dann habe ich da ungefähr 1,5 Monate gewohnt und dann habe ich meine erste Wohnung in Berlin gehabt, so eine ganz kleine Einzimmerwohnung mit so einer Küche, die in dem Raum quasi verbaut war. Es war eine Katastrophe.
3 Jahre lang führen die beiden eine Fernbeziehung, Mannheim-Berlin. Dann zieht auch Simone in die Hauptstadt und die beiden leben dort mehrere Jahre zusammen. Doch die Heimat ging vor allem Lars nicht aus dem Kopf.
Ich wusste schon immer, dass das für mich nur eine Zeit ist oder ein Wohnen auf Zeit in Berlin. Ich will ins Saarland zurück. Ja, ich bin einfach zu Saarland verbunden, zu Familien verbunden und auch meine ganzen Schulfreunde, Fußballfreunde, meine besten Freunde, die sind nie aus dem Saarland raus. Die sind immer hier geblieben und ich wusste schon immer, dass ich hierher gehöre und dass mich hier nichts rauskriegt. Ich bin einfach zu sehr verbunden mit dieser Kultur, mit dem Saarland, mit den Vorteilen und so.
Nach 12 Jahren in Berlin entwickelt sich auch bei Simone der Wunsch, ins Saarland zurückzukehren und irgendwann merken die beiden:
Wir sehen uns in 10 Jahren, in 15 Jahren nicht mehr hier oder in der Wohnung. Wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und dann haben wir auch überlegt, okay, was wollen wir? Und für mich war auch dann irgendwann klar, ich möchte auch ein Haus haben, ich möchte einen Garten haben. Ich möchte auch eigentlich nochmal näher zu meiner Familie. Gerade auch, ne, wenn man über Familienplanung spricht, können wir uns vorstellen, Kinder in Berlin großzuziehen. Nee, auf gar keinen Fall.
Also ziehen sie zurück ins Saarland. Sie kaufen eine alte Stadtvilla von 1937 und renovieren sie seit September 2023 selbst. Hier im Saarland haben die beiden Rückkehrer Simone und Lars genau das gefunden, was sie gebraucht haben. Mehr Platz, mehr Nähe und ein echtes Zuhause.
die Saarland-Rückkehrer. Wenn Sie mehr solcher Beispiele hören wollen, dann klicken Sie sich doch gerne mal in unsere SR3-App. Unter Podcasts finden Sie ein gesamtes Land und Leute dazu, also eine knappe halbe Stunde. Oder das gleiche auch zu finden in der ARD-Audiothek. Viel Spaß beim Hören. Wir sprechen jetzt über ein ganz besonderes Archiv hier bei uns im Saarland. Dort werden Bücher gesammelt, Handschriften, Bilder, Filme und sogar Tonaufnahmen. Das Literaturarchiv Saarlorlux Elsass sammelt seit 40 Jahren Schätze aus der Großregion. Schätze, die sonst auch verloren gehen würden. Zum 40. gibt es eine besondere Ausstellung und unter anderem darüber spreche ich mit Hermann Gethje vom Literaturarchiv. Herr Gethje, erzählen Sie doch erstmal für alle, die Ihr Archiv noch nicht kennen, welche Schätze schlummern denn dort?
In unserem Archiv sind vor allem Vor- und Nachlässe von Autorinnen und Autoren, die aus der Region Saarland, Lothringen, Luxemburg stammen. Das können Briefe, Korrespondenzen sein, das können auch Dokumente sein, das sind auch manchmal Bücher, aber wir sammeln vor allem Originale.
Auf was sind Sie da ganz besonders stolz?
Zum Beispiel haben wir bei einer Ausstellung über den Bergbau einmal einen Anteilsschein für ein Bergwerk, das von Goethe gezeichnet wurde, der ja bekanntermaßen auch im Bergbau tätig war in seiner amtlichen Tätigkeit. Das ist ein etwas Schönes. Wir haben mehrere Briefe, auch von Thomas Mann. Das ist ein besonderer Schatz. Wir haben einen umfangreichen Bestand, zum Beispiel von Gustav Regler. Ich kann es natürlich nicht alles aufzählen.
Ich wollte grad sagen.
Viele Schätze. Es gibt also auch bei uns viel zu entdecken.
Literaturarchiv Saarlorlux Elsass, das umfasst also die Großregion. Wie hat das denn alles angefangen?
Also das hat 1978 angefangen an dem germanistischen Lehrstuhl von Professor Schmidt-Henkel. Der hatte sich der Forschung zu Gustav Regler gewidmet und 1985 beschloss man, es zu erweitern auf den Raum Saarlorlux-Elsass. Weg der Geschichte, in der Regionen ständig die Grenze gewechselt haben. Und da ist auch in diesem, ich nenne es mal kleinen Grenzverkehr, eine ganz spezielle Literatur entstanden. Jetzt weniger mit dem deutsch-französischen Verhältnis auf der großen Ebene, sondern mit den Dingen, die sich auch dort in der Region ereignet haben, den politischen Konflikten. Speziell damals war dieser Gedanke, ab 1870 diese Region und ihre Literatur zu beleuchten.
Und ganz vieles kann man in Ihrem Archiv sehen. Wie kommt man denn an diese, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Schriftstücke von Thomas Mann oder von Goethe oder sonst was, wie kommt man denn daran?
Das sind natürlich manchmal auch Zufälle. Manchmal findet jemand was auf dem Dachboden.
Genau, das habe ich nämlich fast noch gedacht. Ja. Dass man dann
und
sagt, hier habe ich doch was gefunden.
Man macht dort erstaunliche Entdeckungen.
Da passiert es dann mal, dass man ein Schriftstück von Goethe unterzeichnet irgendwo findet.
Das,
wenn man ganz viel Glück hat.
Wenn man ganz, ganz viel Glück hat, aber nur.
Ich muss nochmal auf meinem Dachboden gucken. Sie sind ganz umtriebig. Mal wieder ganz viele verschiedene Ausstellungen, die da angekündigt werden, auch auf Ihrer Webseite. Jetzt natürlich auch zum 40. Eine Ausstellung, was erwartet uns da?
Ja, das ist eine Ausstellung, in der wir gedacht haben, wir machen das mal anders. Hier steht die Materialität im Mittelpunkt, weil wir gemerkt haben, bei diesen Originalen, man trifft dort auf einige Sorten Papier.
Und Zustände.
Und Zustände. Das Papier erlaubt Rückschlüsse auch über die Zeiten. Wir haben Dokumente auch aus dem Zweiten Weltkrieg, wo ein Autor Oskar Wörle, ein im Elsass geborener, der auf Briefumschläge schreibt. Das macht er aber nicht aus Spaß, sondern das ist dem Papiermangel geschuldet, dass er seine Gedichtentwürfe auf gebrauchte Briefumschläge schreibt.
Klingt auf jeden Fall spannend. Bis zum 16. Juni kann man die Ausstellung mit dem Namen Altes Papier noch sehen im Foyer des Saarländischen oder der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek. Das ist auf dem Campus in Saarbrücken. Und das Gespräch mit Hermann Gethje haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.